Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Heute mit Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist kalt draußen geworden, nass, eklig, es ist Herbst und mit dem Herbst kommt der Herbstblues. Und wenn es morgens noch dunkel ist, finde ich es manchmal auch ganz schön schwierig aufzustehen. Was mir da immer hilft, ist Dinge tun, die mich glücklich machen. Aber Spaß ist nicht alles, was wichtig ist für unsere Psyche. Das sagt Henrik Walter, er ist Psychiater und unser Redner heute im Hörsaal.
Ich möchte das mal an einer kurzen Frage erläutern, nämlich an der Frage, machen Kinder glücklich? So, erstmal würde ich ja sagen, natürlich machen Kinder glücklich, ja? Die Frage ist, stimmt das? Nun ja, da gibt es Umfragen zu und Untersuchungen, was zum Beispiel im Alltag glücklich macht. Die Betreuung von Kindern landet auf Platz 16. Hinter Kochen, Sport treiben, Telefonieren und Hausarbeit. Glück ist nicht alles. Selbst wenn es anstrengend ist, ja, und nicht immer Spaß macht und vielleicht nicht glücklich. Und das weist darauf hin, dass neben all der Belohnung und dem Glück, der Freude und dem Spaß etwas gibt, was uns vielleicht auch noch antreibt, und das ist Sinn. Also, wo und wie erleben oder finden Individuen Sinn im Leben oder was motiviert uns im Leben? Und das ist nicht nur Glück.
Einen Sinn im Leben haben, das ist das, was viele von uns motiviert, jeden Tag aufzustehen. Egal wie tief wir gerade im Herbstblues stecken. Der Psychiater Henrik Walter forscht zu Anhedonie, also Lustlosigkeit, bei Depressionen und macht damit quasi Glücksforschung. Er forscht an der Charité Berlin und leitet dort den Fachbereich Mind and Brain. Und in seinem Vortrag, den ihr gleich hört, erklärt er, wie Dinge, die unserem Leben Sinn geben, unsere Psyche stabilisieren. Außerdem erfahrt ihr, was uns resilient macht und wie wir lernen können, unsere Emotionen, vor allem negative Emotionen, besser zu regulieren. Sein Vortrag heißt Anhedonie und die Lust am Leben, was wir über Motivation von der Psychiatrie lernen können. Und er hat ihn am 26. Juni 2023 im Rahmen des Studium Generale der Uni Mainz gehalten.
Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ich muss gleich ein bisschen Erwartungsmanagement machen. Sie wissen, Vorfreude ist die schönste Freude. Also wenn Sie sich auf diesen Vortrag gefreut haben, dann können Sie jetzt nur noch enttäuscht werden. Ja, warum dieses Thema? Zum einen ist es so, dass ich mich da mit forschungsmäßig beschäftigt habe. Mir ja schon gehört, Belohnung und so weiter. Ich habe aber auch vor einigen Jahren, als ich in der Charité angefangen habe, Seminare gegeben für Studenten über Glück. Einfach, weil es mich interessiert hat. Und das war insofern ganz interessant, weil die Deutschen immer sehr, sehr skeptisch sind gegenüber dem Glück. Und ich dort festgestellt habe, dass alleine die Beschäftigung mit dem Positiven einen schon dazu führt, dass man sich ein bisschen besser fühlt. Also hoffe ich, dass es mir heute Abend dann auch besser geht. Obwohl ich ja gar nicht direkt über Glück und Motivation rede, sondern über Anhedonie. Warum? Weil man in der Psychiatrie ja immer über das Negative forscht. Ja, über Depression, über Angst, über Trauer. Aber Glück ist natürlich kein Thema. Das, denke ich, sollte sich ändern. Und der zweite Grund ist, dass es viele Bereiche in der Psychologie gibt, die sind alle neurobiologisiert. Sozusagen, wir kennen sehr gut die neurobiologischen Grundlagen. Und die Motivationspsychologie ist eine der letzten, würde ich mal sagen, Disziplinen, die noch nicht so durcherforscht sind. Insofern eine sehr spannende Sache. Und drittens interessiert es mich einfach persönlich. Deswegen habe ich dann mal mir überlegt, wie kann ich das denn machen? Anhedonie ist ein wichtiges Symptom der Depression und auch anderer Psychoerkrankungen. Und wenn man das Spektrum erforscht, also von ganz Anhedon zu Hedon, macht man ja praktisch Glücksforschung, ne? Also wenn man beide Enden des Spektrums bedient. Und das ist auch so ein bisschen die Idee. Wir können aus der Funktion mancher Funktionen oder mancher Vorgänge, mentalen Vorgänge, etwas über das Normale lernen. Das ist die Gliederung meines Vortrages. Ich möchte kurz nochmal sagen, was ich unter Motivation verstehe oder man unter Motivation versteht. Dann werde ich über das Thema der Anhedonie reden, wie es in der Psychiatrie, insbesondere der Depression vorkommt, etwas über die Neurobiologie und was sie mit Stressbewältigung zu tun hat und switche dann ein bisschen zu positiven Emotionen im Rahmen der Emotionsregulation und zeige Ihnen dann noch ein paar kurze Dinge zu drei Motivationssystemen, die also ein bisschen über das hinausgehen, was mein Hauptthema ist, und möchte dann noch kurz was zum Thema Sinn und positive Psychiatrie sagen. Also, was ist und wofür braucht man Motivation? Das haben Sie ja wahrscheinlich schon öfters gehört. Ich wiederhole es aber hier nochmal. Motivation kann man sich vorstellen, ist die innere Antriebskraft. Ja? Und man unterscheidet dort einerseits die intrinsische Motivation und einerseits die extrinsische Motivation, also intrinsisch das, was mir eh Spaß macht, das mache ich selber von alleine gerne, und extrinsisch, wenn ich durch Anreize belohnt werde oder mir Strafe droht. Ja, also sozusagen Dressur im gewissen Sinne oder für Geld arbeiten, für Belohnung arbeiten, dafür etwas tun, um zu vermeiden, dass man etwas Negatives erfährt, das wäre extrinsische Motivation. Was übrigens ganz interessant ist in der Motivationspsychologie, ein Ergebnis ist, wenn man Dinge macht, die man von selber gerne macht und dann dafür belohnt wird, macht man sie weniger gerne. Ja, also das ist ein paradoxes Ergebnis. Die klassische Motivationspsychologie, also völlig losgelöst vom Hirn, sagt so, man, die untersucht vor allem Motive, also nicht die Motivation selber, sondern die Motive, für die man etwas bereit zu tun oder innere Antriebskraft erfährt. Die drei klassischen Motive sind Leistung, Macht und Bindung. Wofür braucht man Motivation? Ja, für alles. Ja? Also das heißt, zum Lernen, bei der Ausbildung, im Beruf, beim Studium, wenn Sie Höchstleistungen bringen wollen, ist von einem Sport, oder auch wenn Sie aufhören wollen, Alkohol zu trinken oder zu rauchen. Aber wir brauchen sie auch im Alltag. Wenn wir morgens aufstehen, ja, müssen wir motiviert sein. Wenn wir aufräumen sollen, das richtet sich insbesondere an die Kinder unter uns, die nicht da sind. Gesundes Essen, wenn wir uns richtig ernähren wollen, einfach weiterzumachen, Anstrengung jeglicher Art, brauchen wir Motivation oder eben auch zum Weiterleben im Rahmen der Psychiatrie. Also ein Thema, was sehr breit ist. Hier nochmal etwas expliziter definiert. Also Motivation ist die innere Antriebskraft, die das Verhalten einer Person in eine bestimmte Richtung lenkt und aufrechterhält. Also man bildet sich ein Ziel und sie umfasst das Verlangen, etwas zu tun oder zu erreichen, also man möchte das, und den Energieaufwand, den eine Person bereit ist, dafür aufzuwenden. Kann man sich sehr gut beim Sport vorstellen. Motivation, habe ich schon gesagt, kann sowohl intrinsisch wie auch extrinsisch motiviert sein, genau, oder aus diesen Gründen heraus erfolgen. Motivation steht aber nicht alleine im Raum, sondern geht mit anderen Prozessen einher. Deswegen sage ich hier Motivation und seine nahen Verwandten, insbesondere mit der sogenannten Volition. Also Volitionen sind die Willensfunktionen, die Funktion des Willens, die dazu beitragen, eine einmal gefasste Absicht, für die man motiviert ist, oder einen Entschluss, dann auch tatsächlich umzusetzen, ja, und ein Ziel zu erreichen. Also verwandte Begriffe sind Willenskraft, Entschlossenheit, Disziplin und Selbstkontrolle. Wir werden gleich sehen, wie die zusammenwirken. Und dann gibt es eben noch als weiteren nahen Verwandten die Emotionen. Emotionen sind subjektive Gefühlszustände, die man üblicherweise in zwei Dimensionen unterscheidet, wie intensiv sie sind, das Arousal, wie erregt man dabei ist, und ob sie positiv oder negativ sind. Man unterscheidet dann Basisemotionen und komplexere Emotionen. Darüber haben Sie ja schon mal etwas gehört. Wie spielen jetzt Motivation und Volition zusammen? Wenn Sie diese beiden Begriffe ins Internet eingeben, stoßen Sie sofort auf das sogenannte Rubicon-Modell, was schon relativ alt ist, ein paar Jahrzehnte, von Herrn Kuhl, Julius Kuhl und Gollwitzer entworfen. Die sagen, Motivation und Volition arbeiten eng zusammen. Die Motivation besteht darin, wenn ich mir ein Ziel bilde. Das habe ich ja schon mal gesagt. Also ich wäge ab, soll ich aufstehen oder nicht? Gehe ich zum Sport oder nicht? Soll ich was arbeiten oder nicht? Soll ich lernen oder nicht? Wenn ich mich dann mal entschieden habe, den Rubicon überschritten habe, dann geht es in die Planungsphase und da spielen dann eher die volitionalen Prozesse eine Bildung und dann geht's los und dann muss ich auch wirklich was machen und durchhalten. Und wenn ich dann tatsächlich mein Ziel erreicht habe, dann bewerte ich, ob sich das alles auch wirklich gelohnt hat. Ja? Und Sie sehen natürlich, dass Motivation und Volition eng miteinander zusammenarbeiten und manchmal es gar nicht so einfach ist, die zu trennen. Aber Motivation und Volition sind nicht alleine, sondern auch Emotionen spielen da eine Rolle. Ich kann zum Beispiel Furcht vor Leistung haben. Ich kann zum Beispiel Freude auf ein Ereignis haben, mich deswegen anstrengen etc. Das heißt, diese beiden Prozesse, Motivation und Volition, sind dann auch noch durch Emotionen beeinflusst. Und diese wiederum können reguliert werden. Also wenn ich zum Beispiel Angst habe, eine Prüfung zu machen, dann muss ich vielleicht nicht unbedingt an meiner Motivation arbeiten, auch nicht an meiner Volition, sondern eher an der Angst, um überhaupt anzufangen. Und deswegen möchte ich auch über all diese Prozesse sprechen, wenn wir heute über Motivation reden. Damit kommen wir jetzt sozusagen zum zweiten Punkt, nämlich zur Anhedonie. Und zwar zur Anhedonie bei der Depression. Wir sehen hier zwei sehr bekannte Gemälde, das rechte von Vincent van Gogh, das wird fast bei jeder Depressionsvorlesung gezeigt. Das linke ist etwas älter, von Albrecht Dürer, Melancholia genannt. Und Sie sehen hier einen depressiven Engel und einen depressiven Maler. Und man sieht schon aus der Haltung, kann man schon herauslesen, dass sie depressiv sind. Ja, was immer Sie jetzt genau darunter verstehen. Aber diese Menschen sehen jetzt nicht danach so aus, als ob sie vor Energie bersten und jetzt tausende von Dingen erledigen wollen und dazu motiviert sind. Und tatsächlich ist die Anhedonie, die Motivationslosigkeit, ich werde sie noch genauer definieren gleich, ein wesentliches Symptom der Depression. Das hier sind jetzt die offiziellen ICD-10-Kriterien zur Diagnose einer Depression. Hier steht Verlust von Interesse und Freude. Das ist das, was man unter Anhedonie versteht. Und das ist neben der depressiven Stimmung eines der Kernsymptome der Depression. Hier steht auch noch verminderter Antrieb. In neueren Klassifikationssystemen ist das kein Hauptsymptom mehr. Und alles andere, was Sie ja so kennen, vielleicht die negativen, pessimistischen Zukunftsperspektiven, die Suizidgedanken, soziale Handlungen, das verminderte Selbstwertgefühl, Appetitminderung, Schlafstörung, Schuldgefühle sind Nebensymptome. Das heißt, wenn Sie nicht mindestens eins von diesen Hauptsymptomen haben, haben Sie keine Depression, sondern was anderes. Man denkt meist nur an depressive Stimmung, wenn man das hört, aber klinisch weiß der Psychiater und die Psychotherapeutin, dass Anhedonie hier sehr wichtig ist. Anhedonie, was bedeutet das jetzt mal? Der Wortstamm, der kommt aus dem Griechischen, von nicht, ja, an und hedone, die Lust, also die Nichtlust, und wurde sozusagen eingeführt Ende des 19. Jahrhunderts von, also dieser Begriff von Théodule Ribot in Analogie zur Analgesie, ja, das ist ja die Schmerzlosigkeit. Genauso wie es die Schmerzlosigkeit geben kann, kann es dann die Lustlosigkeit geben. Daher kommt dieser Begriff. Etwas medizinischer formuliert ist also Anhedonie ein durchgehend vermindertes oder fehlendes Interesse an freudvollen Aktivitäten oder der Verlust an Freude bei Aktivitäten, und das ist jetzt wichtig, die normalerweise als freudvoll empfunden werden, also für die Person. Ne? Deswegen ist es klinisch wichtig zu fragen, was hat Ihnen früher Spaß gemacht, macht Ihnen das alles noch Spaß oder nicht mehr oder interessieren Sie sich dafür. Es ist ein Hauptsymptom der Depression, es ist aber ein transdiagnostisches, das heißt, es tritt auch bei anderen Erkrankungen auf, zum Beispiel bei der Schizophrenie, bei Suchterkrankungen, bei Persönlichkeitsstörungen, aber auch bei ADHS und anderen, zum Teil auch bei der Demenz. Deswegen ist es sozusagen ein interessantes Symptom, weil es über verschiedene Krankheitsgruppen relevant ist. Ich spreche hier hauptsächlich jetzt aber über Anhedonie bei Depressionen. Ich sagte wichtig, weil Kernsymptom, aber häufig unterschätzt und missverstanden. Wenn Sie den normalen Psychiater fragen und die normale Psychiaterin fragen, was ist denn Anhedonie, dann würden die sagen Verlust an Freude. Aber tatsächlich ist er definiert als Verlust an Freude bei den Tätigkeiten oder Verlust des Interesses, diese Tätigkeiten auszuüben. Und das ist nicht das Gleiche. Das eine ist sozusagen, ich will etwas tun, ich bin motiviert, etwas zu tun, das andere, ich tue etwas. Also zum Beispiel, wenn wir das finden, wenn zum Beispiel Patienten sagen, das macht mir keinen Spaß mehr, ich mag nicht mehr gern essen, ich mag keine Sexualität mehr, nichts macht mir Spaß, was vorher mir Spaß machte, dann ist das sozusagen der Verlust bei den Tätigkeiten. Und die Patienten selber und auch die Psychiater selber können das manchmal gar nicht genau von dem Interesse unterscheiden. Warum ist das wichtig? Es kann zum Beispiel sein, dass ein Patient sagt, mir macht A, B, C keinen Spaß mehr, aber dann gibt man ihm das, zum Beispiel was Gutes zu essen oder Fernsehen gucken oder mit den Kindern zusammen, dann macht es ihm doch Spaß. Es scheint also so zu sein, dass vielleicht öfters mal eher das Interesse an den Tätigkeiten vermindert ist und gar nicht die Freude bei den Tätigkeiten, auch wenn die Patienten und auch viele Ärztinnen das nicht unterscheiden können. Wenn man jetzt mal guckt, zum Beispiel Hamilton D., also die alle von Ihnen, die vielleicht mal schon was mit Psychiatrie zu tun hatten, wissen, das ist ein Standardfragebogen seit über 50 Jahren, mit dem Depression gemessen wird. Und obwohl das ja ein Kernsymptom ist, gibt es nur ein einziges Item, nur eine Frage, die nach der Anhedonie fragt. Und die hat auch noch vorwiegend mit Arbeit zu tun. Also, da ist zum Beispiel hier Arbeit und sonstige Tätigkeiten. Ja, es ist noch sehr so 60er Jahre. Ja, also wenn man sich für leistungsunfähig, erschöpft oder schlapp bei seinen Tätigkeiten hält oder Verlust des Interessens an seinen Tätigkeiten hat, das wird hier immer schwerer, oder weniger Zeit dafür aufwendet, bis hin, dass man krankgeschrieben ist, dann ist das Schlechteste. Ja, also sehr fokussiert auf die Bereich Arbeit. Wir haben ja auch gesagt, Motivation spielt eine Rolle für Beruf, aber auch für viele andere Dinge. Hier steht zumindest Hobbys noch in Klammern, aber damals offenbar hat man sozusagen Freude hauptsächlich über die Freude bei der Arbeit definiert. Und deswegen ist es sozusagen, alle wissen zwar, dass es wichtig ist, aber wenn schon diese standardisierten Fragebogen so ungenau und schlecht danach fragen, Es ist kein Wunder, dass man dann im Alltag das auch ein bisschen vergisst. Ich mache ja viel neurowissenschaftliche Forschung. Ich werde Ihnen nicht zu viele Sachen in der Neurobiologie zeigen, aber wir können gerne darüber reden. Aber was vielleicht auch jeder von Ihnen sowieso schon weiß, ist, irgendwie hat das was mit Dopamin zu tun. Ja? Dopamin, sozusagen das Lustzentrum, wo das Dopamin ist. Und hier gibt es eine Nervenbahn, die hier gezeigt ist. Da werden hier unten Dopamin gebildet und wird hier ausgeschüttet. Und irgendwie passiert da immer was, wenn man was Freudvolles oder Lustvolles erlebt. Und diese Theorie, dieses Wissen ist schon ganz alt, es gibt da noch andere, die spielen beim Parkinson eine Rolle oder bei der Prolaktinausschüttung, bei der Milchbildung, aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Aber das Ganze geht zurück auf Tierexperimente, die nun auch schon 70 Jahre alt sind, wo diese Herren Nagern eine Elektrode ins Gehirn eingepflanzt haben und eben diese Bahn, die ist hier im Rattenhirn, sozusagen die entsprechende wie beim Menschen, stimuliert haben. Und was sie da festgestellt haben, ist, dass dann die Nager sich selbst stimulieren konnten. Und das haben sie bis zur Erschöpfung gemacht. Die haben nicht mehr gefressen, das haben sie nicht mehr für Männchen oder Weibchen interessiert, die hatten keine Lust mehr zu spielen, die haben nur noch sich selbst stimuliert. Das muss also irgendwie ganz toll sein. Ja, so. Seitdem sagt man, das ist so das Lustzentrum. Und es hat was mit Dopamin zu tun und Dopamin ist in aller Munde. Und wenn Sie das lesen, Dopaminausschüttung ist eben da beim Sex, beim Trinken, beim Rauchen, beim Spielen, ja, bei allem, was Spaß macht und Lust macht. Das ist Dopamin und das ist sozusagen die gängige Weisheit, die auch die Apothekenumschau inzwischen weiß. Apothekenumschau ist gar nicht so schlecht übrigens. Ja, ist eine der meistgelesenen wissenschaftlichen Zeitschriften in Deutschland. Aber so einfach ist es nicht und das stimmt eigentlich immer. In Wirklichkeit ist immer alles komplizierter. Man hat früher gesagt, ja, Dopamin hat was mit Lust, mit Mögen, mit Liking zu tun. Aber das stimmt eben nicht, sondern es ist so, dass wahrscheinlich dieses Gefühl, dass etwas toll und schön ist, weniger mit dem Dopamin zu tun hat, sondern mit dem hauseigenen Heroin. Oder auf medizinisch auch endogene Opioide. Ja, es muss ja einen Grund haben, dass das Heroin so gut im Gehirn wirkt. Da gibt es nämlich ähnliche Substanzen, die nennen sich endogene Opioide. Und die werden zum Beispiel ausgeschüttet beim Sport, ja, beim Highest Run oder wenn man Schmerzen hat oder im Kampf, ja, um das Gehirn sozusagen zu betäuben, dass es durchhält, dass es gut macht und da docken die an. Und das Dopamin macht wahrscheinlich was anderes. Wie kriegt man das denn raus? Das hat man rausgekriegt tatsächlich im Tierversuch. Und zwar, was man da nämlich machen kann, im Gegensatz bei Menschen, ist Folgendes. Es gibt sozusagen, man kann ja mit Tieren nicht reden, kann man nicht fragen, ob die das jetzt mögen, aber man kann sie beobachten. Und es gibt so universelle Reaktionen, das zum Beispiel gibt es bei kleinen Säuglingen, die gibt es bei Affen und die gibt es bei Nagern. Wenn denen was schmeckt, lecker. Ja, also wenn man denen zum Beispiel süße, so große, zuckrige Lösungen auf die Zunge tropft, dann lecken sie sich die Lippen und finden das ganz toll. Das ist also mögen. Und Nager bevorzugen übrigens Zucker gegenüber Kokain. Ja, also das ist noch die größte Droge. Zucker. So, jetzt kann man also, sozusagen muss man die gar nicht fragen, sondern beobachte die einfach mal. Und da hat man Folgendes gemacht. Da hat man nämlich entweder die endogenen Opioide ausgeschaltet oder das Dopamin. Und wenn man die endogenen Opioide ausschaltet, zeigen sie keine Liking-Reaktion mehr. Das heißt, es kann nicht am Dopamin liegen. Wenn man das Dopamin ausschaltet, was passiert dann? Dann zeigen sie immer noch die Liking-Reaktion, weil die Opioide ja noch funktionieren. Aber sie machen etwas anderes, nicht? Sie sind nämlich nicht mehr neugierig. Das heißt, sie explorieren nicht. Normalerweise, wenn sie so einen Nager im Käfig haben, dann läuft er rum, guckt und macht und tut. Und die Ratten sitzen dann einfach nur noch da und machen nichts. Sie sind nicht motiviert, irgendwas zu explorieren, aber können noch genießen. Ja, so ein bisschen wie die Depressiven manchmal, von denen ich vorher gesprochen habe. Deswegen sagt man, das Dopamin ist eigentlich für das Wanting, die freudige Erwartung, die Vorfreude zuständig. Deswegen sozusagen hat man schon auch vor 20 Jahren rausgekriegt, da unterscheidet man dieses Wanting und Liking. Das heißt, die alte Ansicht war, Mögen, Hedonie und damit die Anhedonie ist Dopamin. Jetzt sagt man, es sind zwei Sachen. Die Erwartung von was Schönem oder das Interesse, das Wanting einerseits, Dopamin und das Liking, die endogenen Opioide. Jetzt hat man aber die Anhedonie noch weiter erforscht und hat festgestellt, dass es da noch weitere Komponenten gibt und zwar mindestens zwei. Und zwar, man hat nämlich festgestellt, man kann zum Beispiel Experimente mit anhedonen Patienten machen und kann denen Belohnungen bieten und kann ihnen dann sagen, sie müssen mehr oder weniger dafür arbeiten. Also zum Beispiel, so im Experiment würde man das so machen, man drückt entweder fünfmal oder 10 mit dem Zeigefinger der dominanten Hand oder 50 Mal mit dem kleinen Finger der nicht dominanten Hand, was viel anstrengender ist. So, und dann kann man das sozusagen ein bisschen austarieren, guckt, wie stark strengen sich Patienten oder Probanden an, um eine Belohnung zu kriegen, und strengen sich mehr an, wenn man mehr Belohnung gibt. Und was man dann feststellt, ist, dass depressive Patienten weniger anstrengende Aufgaben bevorzugen, obwohl die weniger Belohnung zeigen. Das heißt, sie sind nicht bereit aus irgendwelchen Gründen oder nicht in der Lage, einen großen Aufwand zu betreiben, um eine große Belohnung zu bekommen. Das nennt man auch Effort-Based Decision-Making, also wenn man die Entscheidung hat, lerne ich jetzt viel, um nachher eine tolle Note zu haben, oder lerne ich jetzt eher weniger, weil es angenehmer ist, dann würde man sich eher für das Zweite entscheiden. Das nennt man auch Effort oder Aufwand. Sie erinnern sich, dass vorhin bei der Motivation in der Definition auch war, die Frage ist, wie viel Energie ist man bereit aufzuwenden, um eine Belohnung zu bekommen. Das wäre also die dritte Komponente. Jetzt ist es so, dass es aber immer noch nicht langt, nämlich in der Regel ist es ja so, dass man viele Tätigkeiten nicht nur einmal, sondern wiederholt macht. Das heißt zum Beispiel, wenn ich mich an einem Abend entscheide, zu lernen oder nicht zu lernen, muss ich mich am nächsten Abend das wieder entscheiden. Und insofern ist natürlich die Frage, ob ich mal irgendwie eine Belohnung für das bekomme, wenn ich mich anstrenge, entscheidend. Also ich kann auch aus dem, was ich mache, lernen. Das heißt also, diese vierte Komponente wäre das Belohnungslernen. So, jetzt haben Sie viel gehört. Jetzt fasse ich das einfach mal zusammen und zeige Ihnen nochmal diese vier Komponenten, wie jetzt die Idee bei der Anhedonie und damit auch bei der Hedonie ist. Also wenn man mit einer Situation konfrontiert ist, in der man die Wahl zwischen verschiedenen Handlungen hat und sich fragt, soll ich das machen oder nicht? Soll ich zum Sport gehen? Soll ich lernen? Soll ich morgens aufstehen? Ja? Dann stellt man sich so vor, dass man erstmal überlegt, es muss erstmal eine Entscheidung treffen. Und bei dieser Entscheidung tue ich bzw. mein Gehirn den sozusagen Outcome kalkulieren. Lohnt sich der Aufwand? Ja? Diese Tasks zum Aufwand werden auch Is it worth the effort genannt. Also lohnt sich der ganze Aufwand. Wenn ich dann eine Entscheidung getroffen habe und eine Handlung initiiere, dann erwarte ich ein Ergebnis. Das ist die Antizipation, von der wir ja schon gesprochen haben. Und wenn wir dann die Belohnung bekommen, dann konsumiere ich sie und genieße sie. Und das kann sich dann natürlich wiederholen. Das heißt zum Beispiel beim Essen, es ist ja klar, ich würde sagen, wenn je mehr ich Hunger habe, desto eher werde ich was essen. Dann esse ich vielleicht was, dann bin ich gesättigt, dann habe ich daraus gelernt und dann weiß ich, wie ich beim nächsten Mal meinen Aufwand kalkuliere. Für Tiere zum Beispiel ganz wichtig bei der Futtersuche, das ist ja evolutionär klar. Man muss Aufwand betreiben, um auf Jagd oder Futtersuche zu gehen. Und lohnt sich das unter bestimmten Bedingungen, ja oder nein? Das sind also ganz basale evolutionäre Mechanismen, die eben da verankert sind. Und dann kann natürlich auch gewisses Verhalten in eine Gewohnheit übergehen, wo ich gar nicht mehr diese ganzen Berechnungen mache, sondern einfach nur noch einen Hinweisreiz kriege, einen Trigger, und dann wird die Handlung automatisch ausgelöst. Sie sehen jetzt hier, ich möchte nicht darauf eingehen, weil das jetzt für diese Diskussion nicht so viel bringt, die verschiedenen Hirnsysteme, die daran beteiligt sind, und Sie sehen, das geht über das rein dopaminerge System hinaus, weil da noch andere Regionen, die hier alle aufgezählt sind, eine Rolle spielen, die zum Beispiel bei dieser Abwägung, lohnt sich der Aufwand, eine Rolle spielen oder bei dem Lernen eine Rolle spielen. Und manche dieser Regionen sind eben dopaminerg und andere mit eher endogenen Opioiden besetzt. Soweit also zu dem integrierten neurobiologischen Modell der Anhedonie. Und Sie sehen, dass das schon sehr ähnlich dem ist, wie wenn wir jetzt Motivation erklären würden. Warum machen Organismen etwas? Warum strengen sie sich überhaupt an? Warum ist ein Antrieb, etwas zu tun? Da spielen all diese Prozesse eine Rolle. Soweit zur Theorie und zum Background. Jetzt möchte ich noch ein paar Studien vorstellen oder Aspekte von Studien, die das nochmal genauer untersucht haben. Und zwar, wir haben aufgrund dieses Modells, das wir uns so ausgedacht haben, eine Studie begonnen vor 4 Jahren, die heißt ELAN. Wir lieben Akronyme. Ja. Enjoying Life in the Anhedonic Spectrum. Was ist damit gemeint? Wir wollten mal diese Prozesse untersuchen. Und da wir ja Psychiater sind, dürfen wir nicht einfach nur Leute untersuchen, denen es gut geht, sondern wir haben uns gesagt, wir nehmen einfach mal Leute aus der Normalbevölkerung von sehr hedon bis sehr anhedon. Das Spektrum sozusagen, weil wir alle variieren ja in unserer Fähigkeit, Freude zu empfinden oder uns für Dinge zu interessieren oder aus innerer Antriebskraft etwas zu tun, und untersuchen die mal ganz gründlich im Scanner alle diese 4 Komponenten mit Mechanismen und Paradigmen und Neuropsychologie und digitaler, mobiler Technologie und so weiter, und haben dann losgelegt, einen Ethikantrag geschrieben, uns alles ganz toll überlegt, und dann kam Corona. Ja? Da durften wir nichts machen, weil die Forschung erstmal eingestellt war. Und dann haben wir, wie eben viele andere, begonnen, viele Umfragen zu machen, weil am Computer kann man das immer noch machen. Und ich werde Ihnen jetzt hauptsächlich Ergebnisse aus diesen Umfragen sagen. Also ursprünglich war die Idee, wir machen so eine Online-Studie bei 500 Leuten, da finden wir das Spektrum von Anhedon bis zu Hedon, dann nehmen wir uns sozusagen die Extremen raus und untersuchen die dann im Scanner. Die erste Studie konnten wir noch machen, die zweite dann nicht mehr. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir eine richtige Studie gleich mit 5000 Leuten. Ja? Und versuchen mal, nehmen wir verschiedene Fragebögen zur Anhedonie. Ich sage Ihnen ja, beim Hamilton ist es nur ein Item, aber es gibt Fragebögen, die differenzierter gucken. Zum Beispiel den TEPS, der untersucht eben diese Erwartung und diesen Konsum von Belohnung. Und es gibt einen anderen, der ist DARS, ja, Dimensional Anhedonia Rating Scale, der versucht, drei von diesen Komponenten zu unterscheiden. Und das haben wir gemacht und daraus möchte ich Ihnen einiges zeigen. Das haben wir dann genannt Kof-Elan, Covid, ja, Elan bei Covid und haben damit geworben, Lebensfreude in Krisenzeiten, weil ja auf einmal konnte man ja nichts machen, ne? Also man saß zu Hause, konnte nicht mehr in die Kneipe gehen, konnte nicht mehr zum Sport gehen, nicht mehr seine Freunde treffen, nicht mehr ins Theater, nicht mehr ins Kino. Was haben die eigentlich gemacht, die Leute? Ja? Das wollten wir wissen und es war ja klar, das ist stressvoll, vor allen Dingen für die jungen Leute, aber auch für andere. Und dann haben wir uns eben gefragt, jetzt wir wissen, wenn die Leute gestresst sind, dass es ihnen dann schlechter geht. Und was hat Anhedonie damit zu tun? Oder die Fähigkeit zur Hedonie und diese einzelnen Komponenten. Also können Komponenten der Hedonie, der Lustfähigkeit, Stressbewältigung verbessern. Wir haben, wie gesagt, 5000 Leute befragt dazu und haben die dann viermal untersucht. Also sozusagen das erste Mal hier im Mai 2020 und das letzte Mal dann Ende 2020. Ich zeige Ihnen jetzt erstmal Ergebnisse aus der Baseline-Studie, also bei diesen 5000 Leuten. Und da sehen Sie eben hier, dass wir GRQ12, damit untersucht man sozusagen die psychische Gesundheit. Wir haben geguckt, durch was waren die Leute gestresst, auch durch Corona, inwieweit sind sie freudfähig oder weniger freudfähig und inwieweit können sie auch lernen aus Belohnung. Denn dieses Lernen aus Belohnung hat bis jetzt noch keinen Fragebogen so richtig erfasst. Das sind die Ergebnisse, die Sie sicher sofort verstehen. Nein, können Sie nicht, ist klar, ich habe das jetzt mal in Worten zusammengefasst. Aber der Titel ist schon ganz gut. Der heißt nämlich, es auf die harte Tour lernen, ja, wie man das Leben noch genießen kann, ja, und wie positive Neubewertungen die negativen Effekte von Stressoren auf die psychische Gesundheit puffert. Wir kommen noch zur Neubewertung, jetzt sage ich erst was zur Anhedonie oder zur Hedonie. Was wir nämlich gefunden haben, ist Folgendes. Erstmal, was jetzt nicht verwunderlich ist, je mehr Stress man hat, desto mehr psychische Probleme hat man. Was wir zweitens gefunden haben, ist dann, dass insbesondere das Belohnungslernen, also die Fähigkeit aus Belohnungen etwas Neues zu lernen, eine Rolle spielt. Wir haben dann sogar gesehen, dass Belohnungslernen in dem Sinne am wichtigsten ist, dass je mehr Stress man hat, dann wird nämlich sozusagen, empfindet man immer weniger Freude, aber wenn man viel Stress hat, ist bei den Leuten, die unter viel Stress dann besonders gut waren im Belohnungslernen, ja, denen ging es psychisch am besten. Und wenn man sich das jetzt mal in Alltag übersetzt, heißt das schlicht und einfach, wenn ich nicht mehr in die Kneipe und zum Sport und ins Kino gehen kann, aber lerne, wie mir Puzzle Spaß macht oder die Zoom-Konferenz oder sonst was, ja, dann geht es mir natürlich besser. Ja, wenn ich in der Lage bin, unter einer geänderten Umwelt zu lernen, wie ich Spaß haben kann, dann geht es mir besser. Ja, das ist sozusagen das Ergebnis dieser Studie gewesen und das fand mir natürlich ganz interessant. Jetzt ist ja so, uns allen geht es mal besser oder schlechter. Manche werden krank, manche nicht. Diejenigen, die unter hohem Stress psychisch entweder gesund bleiben oder schnell wieder gesund werden oder denen es schnell wieder besser geht, die nennt man resilient. Und der Hintergrund von vielen diesen Studien, auch dieser Studie, ist nämlich so unser Interesse an der Resilienz. Hier in Mainz gibt es ja das Leibniz-Institut für Resilienzforschung, mit denen arbeiten wir auch zusammen, haben eine größere Studie, aus der ich auch gleich noch was erzählen werde. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz was dazu sagen, weil uns die positiven Emotionen nicht nur im Sinne von der Freude, der Freudfähigkeit interessiert haben, also der Hedonie, sondern auch in der Frage, können wir denn die negativen Emotionen, die wir bei Stress empfinden, auch regulieren, indem wir versuchen, die Sachen etwas positiver zu sehen und auch die positiven Aspekte, die es ja immer gibt, zu sehen. Es gibt ja in der positiven Psychologie diesen schönen Spruch, one door opens, ja, also wenn eine Tür zugeht, öffnet sich eine andere. Was also ist Resilienz? Resilienz ist die Aufrechterhaltung oder rasche Wiederherstellung der psychischen Gesundheit während oder nach oder trotz widriger Lebensereignisse. Und was bei dieser Definition eben wichtig ist, dass Resilienz hier nicht definiert ist als so eine Persönlichkeitseigenschaft, das hat man oder hat man nicht, sondern es ist ein Outcome. Ja? Wenn ich viel Stress habe und gesund bleibe, dann bin ich resilient. Ja? Resilienz ist nicht so wie eine Materialeigenschaft, wie es eben in der Physik der Fall ist. Und um das rauszukriegen, muss ich natürlich immer messen, einerseits, wie gut geht es mir oder wie schlecht, und andererseits, wie viel Stress hatte ich. Denn wenn es mir schlecht geht, bei wenig Stress, bin ich nicht sehr resilient. Und wenn es mir gut geht unter viel Stress, dann bin ich resilient. Es sind auch eine Reihe von Resilienzfaktoren bekannt. Die Resilienzforschung gibt es schon länger. Zum Beispiel soziale Kontakte sind sehr wichtig, Optimismus ist wichtig, etc. pp. Wir waren aber speziell daran interessiert, neben der Anhedonie in dieser Covelan-Studie, ob die Fähigkeit, auch positive Dinge in widrigen Umständen zu sehen, ein Resilienzfaktor ist. Wie machen wir das? Wir untersuchen ganz viele Leute und tun dann einfach die Korrelation von Stress hier unten abgetragen und psychischer Problemen nach oben abgetragen sehen. Und da sehen wir, das ist eigentlich in der Regel eine lineare Beziehung. Je mehr Stress, desto mehr Probleme. Aber das ist ja nur ein Gruppenergebnis. Und was hier eingetragen ist, sind einzelne Messpunkte, also einzelne Personen. Und die Leute, die schon unter wenig Stress viel Probleme haben, sind nicht resilient, das sind die Roten. Und die bei gleichem Stress wenig Probleme haben, das sind die Grünen, die sind resilient. Wir haben also sozusagen durch diese normative Modellierung, wie man das auch nennt, das heißt, wir stellen erst die Beziehung in der Gruppe fest und dann gucken wir im Verhältnis zur Gruppe, wie liegt der Einzelne da. Das sind natürlich die Leute, die schon, das sehen Sie sozusagen hier, wer bei diesem Ausmaß an Stress, gibt es Leute, die ganz schlecht geht, die sind nicht resilient. Und es gibt Leute, denen es noch sehr gut geht, die sind resilient. Also ein Maß, wenn wir eine große Gruppe untersuchen, wie wir Resilienz durch diese Stresssensitivität messen können. Eine hohe Stressreaktivität ist eine geringe Resilienz und eine niedrige Stressreaktivität eine hohe Resilienz. So, das haben wir jetzt zum Beispiel bei diesen fast 5000 Leuten gemacht. Und jetzt haben wir nochmal untersucht, jetzt fällt es mir auch wieder ein, es geht noch gar nicht um die kognitive Neubewertung, die kommt gleich. Erstmal haben wir nach der Anhedonie nochmal geguckt, oder beziehungsweise nach beiden gleichzeitig. Also wir haben gefragt, sind und wenn ja, welche Komponenten oder Domänen der Anhedonie prädiktiv für Resilienz? Der hat vorhin gesagt, es gibt diese vier Komponenten. Und dann ist es so, dass diese vier Komponenten in verschiedenen Bereichen eine Rolle spielen können. Zum Beispiel bei der Arbeit, wie beim Hamilton, in der Freizeit, bei sensorischen Sachen, Essen und Trinken, bei der Sexualität, ja. Also gibt es so verschiedene fünf Bereiche. Was haben wir gefunden? Wir haben dann verschiedene Fragebögen benutzt und zum Teil auch neu konstruiert. Wir haben zwei Ergebnisse gefunden. Das, was die Resilienz am besten vorhersagt, ist die Vorfreude. Die Erwartung der Belohnung. Ja. Und in welchem Bereich und welcher Bereich ist am aussagekräftigsten? Das sind die Hobbys. Also die Leute, nicht die, die besonders viel Spaß bei der Arbeit haben, die besonders freudfähig im Bereich der Freizeit sind, die sind am resilientesten. Also, neue Dinge aus Belohnung lernen und Hobbys haben, könnte man jetzt sozusagen hieraus lernen. Nicht mehr die Arbeit wie in den 60er Jahren. So, ist Belohnung alles? Ich habe ja nur über Belohnung gesprochen, was wir an positiven Emotionen haben. Ja, manchmal scheint das so, denn wenn Sie jetzt zum Beispiel gucken an die Basisemotionen, also die grundlegenden Emotionen, die alle Organismen haben, da gibt es ja nur eine positive, nämlich die Freude. Vier sind negativ, Angst, Ärger, Ekel, Trauer und die sechste Überraschung ist so in between. Wenn Sie gucken in den sogenannten ADOC-Kriterien, wo man versucht, die kognitive Neurowissenschaft verschiedener psychischer Funktionen zu machen, gibt es bei den positiven Valenzen auch nur Belohnung. Ja? Sie sehen hier Belohnungserwartung, Belohnungsdies, Belohnungsdas, Belohnungslernen, nichts anderes. Und wenn Sie in die Philosophie gucken, scheint es auch so zu sein. Ja? Schon Bentham hat gesagt, ja, dass die Natur den Menschen unter die Herrschaft von zweier Souveräne gestellt hat, nämlich Lust und Schmerz. Aber natürlich wissen wir, dass es noch andere Emotionen gibt, ja. Aber es ist gar nicht so einfach, sich zu überlegen, was es für positive Emotionen gibt. Barbara Fredrickson, eine Forscherin aus der positiven Psychologie, hat mal 10 aufgezählt. Das sind Vergnügen, Inspiration, Freude, Gelassenheit, Ehrfurcht, Hoffnung, Stolz, Interesse, Dankbarkeit und Liebe. Außerdem gibt es positive Einstellungen, die nicht direkt Emotionen sind. Und drittens gibt es eben die Möglichkeit, und das, worüber ich noch kurz was sagen will, unsere Emotionen zu regulieren. Und eine Möglichkeit ist eben zu sagen, naja, egal was passiert, ich kann immer was draus lernen, ja, selbst aus schlechten Erfahrungen. Oder hat es auch gute Folgen? Also wir haben in einem großen Projekt gemeinsam mit Mainz, hier dem LIR, eben diesen positiven Bewertungsstil als zentralen Resilienzfaktor angeguckt. Und das ist eben die Tendenz, Belastung in dem Sinne optimistisch zu bewerten, dass man sagt, entweder geht es gar nicht so schlecht aus oder wenn es schlecht ausgeht, kann ich damit irgendwie gut umgehen. Aber ich bin nicht blauäugig und sage, alles wird gut, egal was passiert. Also es sollte jetzt nicht unrealistisch sein. Das nennen wir auch positiven Wiederbewertungs- oder Neubewertungsstil. Reappraisal-Stil, haben geguckt, ob das ein Resilienzfaktor ist und um viel Forschung abzukürzen, ja, ist so. Ist auch ein Resilienzfaktor. Aber da das nicht unser Hauptthema ist, möchte ich darüber nicht viel sagen. Aber wir haben dann auch nochmal eine Meta-Analyse gemacht, mal alle Studien, die es so gibt, insgesamt 95, die das methodisch sauber untersucht haben, angeguckt, weil die Idee oder die Hypothese war, dass es alle Resilienzfaktoren letztlich darauf zurückzuführen sind, das scheint nicht zu stimmen. Wäre auch ein Wunder, wenn das so gewesen wäre. Ich möchte jetzt eine kurze Zwischenbilanz ziehen. Dann habe ich ja noch gut 10 Minuten oder so und noch mal kurz was über Sinn und positive Psychiatrie sagen. Also, Sie erinnern sich, das war die Definition von der Motivation. Ich lese jetzt noch mal vor. Also Motivation ist die innere Antriebskraft, die das Verhalten einer Person in eine bestimmte Richtung lenkt und aufrechterhält. Also man bildet sich ein Ziel und sie umfasst das Verlangen, etwas zu tun oder zu erreichen. Also man möchte das. Und den Energieaufwand, den eine Person bereit ist, dafür aufzuwenden, kann man sich sehr gut beim Sport vorstellen. Wir sehen, indem wir die Anhedonie angeguckt haben, haben wir viele Elemente davon jetzt besser verstanden. Wir wissen, was es heißt, Ziele zu bilden. Wir wissen, was es bedeutet, etwas zu wollen, verlangen, das Wanting. Ja? Energieaufwand, Sie erinnern sich, Effort, ja, die dritte Komponente. Freude, ja, zu empfinden. Belohnung, wir haben die ganze Zeit über Belohnung gesprochen und wir haben eben noch über diese positive Emotionen bei der Emotionsregulation gesprochen. Das war also der Grund, warum ich hier Ihnen das Studium der Anhedonie vorgestellt habe, weil es dabei hilft zu verstehen, wie funktioniert Motivation. Im gewissen Sinn sind viele dieser Dinge auch Teile der positiven Psychologie, aber es gibt natürlich noch mehr. Wir haben im Prinzip eigentlich nur über ein Motivationssystem gesprochen, nämlich das der Annäherung. Ich will was, ich möchte was, ich strebe was an. Es gibt auch noch eine andere Motivation, ich will, möchte was vermeiden. Ja? Die beste Motivation, nicht mehr auf die heiße Herdplatte zu greifen, ist einmal dran gegriffen zu haben. Bestrafung wirkt sehr effektiv, auch wenn wir es in der Erziehung kaum noch einsetzen. Ja? Aber im Leben haben wir das oft und gerade auch in der Psychiatrie, dass Leute Dinge vermeiden, ja, und da auch sehr motiviert sind. Ja, also die tun den Teufel, können sich anstrengen, um irgendwas nicht erleben zu müssen. Ein drittes Motivationssystem, das ich hier nur erwähnen möchte, weil es auch noch so eine ganz neue Idee ist, ist aber, es gibt, also Annäherungs- und Vermeidungsziele sind ganz klassisch in der Motivationspsychologie, aber es gibt noch einen dritten Zustand, den Leute gerne anstreben, nämlich der ist Ruhe. Und Meditation. Achtsamkeit kann man auch unter Ruhe und Gelassenheit, und das ist ja auch so ein buddhistisches Ideal, sozusagen das Verlangen wegzukriegen, nichts mehr zu wollen, einfach im Hier und Jetzt zu sein. Ja? Gibt es aber noch wenig Forschung zu. Ein bisschen Forschung gibt es dazu, und Herr Tobias Esch hat Studien gemacht, die Hypothese zumindest teilweise stützen, dass vielleicht diese drei Motivationssysteme, also Annäherung, Vermeidung und Ruhe, so ein bisschen altersabhängig sind. Die Jungen wollen Party, Drogen, Sex, Aufregung, Neues, ja. Im mittleren Alter will man nur keinen Stress, versucht den zu vermeiden. Oh ja, und die Großväter wollen Ruhe, ja, und die Großmütter. Also das ist sehr vereinfacht dargestellt und ist natürlich nur tendenziell so, aber ist nochmal wertvoll, darüber nachzudenken, dass doch dieser Fokus auf reiner Belohnung manchmal zu kurz greift. Selbst wenn wir diese drei Motivationssysteme jetzt in Betracht ziehen, kann ich fragen, ist das alles, was uns antreibt? Sind das wirklich nur Belohnung oder nur Angst? Und jetzt vielleicht noch Ruhe? War das alles? Damit kommen wir ein bisschen wieder zurück zur Psychiatrie. Wenn das Leben keine Freude mehr macht, ist da nicht alles sinnlos. Ich möchte das mal an einer kurzen Frage erläutern, nämlich an der Frage, machen Kinder glücklich? So, erstmal würde jeder sagen, natürlich machen Kinder glücklich, ja. Wenn sie es lesen, alle sagen immer, ja, also das Wichtigste sind meine Kinder und die, für die tue ich alles und alles andere ist doch nicht so wichtig. Die Frage ist, stimmt das? Denn was Leute sagen, muss ja nicht unbedingt wahr sein. Ja, stimmt das wirklich? Nun ja, da gibt es Umfragen zu und Untersuchungen, was zum Beispiel im Alltag glücklich macht. Die Betreuung von Kindern landet auf Platz 16. Hinter Kochen, Sport treiben, Telefonieren und Hausarbeit. Noch besser zusammen sein mit Freunden und Platz 1 ist Sex. Also die Empirie spricht nicht unbedingt dafür. Außerdem wissen wir, dass die allgemeine Zufriedenheit von Paaren zurückgeht, wenn sie Kinder bekommen. Zumindest bis ungefähr zum 5. Lebensjahr und nach der Pubertät kehrt der Effekt dann um. Man könnte sagen, das ist Erleichterung, weil die Kinder dann langsam aus dem Haus sind, aber das weiß ich. Dieser Effekt nimmt über die letzten Generationen übrigens zu. Aber Glück ist nicht alles. Selbst wenn es anstrengend ist, ja, und nicht immer Spaß macht und vielleicht nicht glücklich, mal andere Sachen mehr Freude bereiten, haben doch viele Leute sagen, das ist was irgendwie was Sinnvolles. Ich habe wenigstens, eins, sagen ja oft, das Einzige, was ich im Leben Gutes gemacht habe, sind meine Kinder. Und zwar, je wichtiger sie die Kinderbetreuung einschätzen. Und das weist darauf hin, dass neben all der Belohnung und dem Glück und der Freude und dem Spaß etwas gibt, was uns vielleicht auch noch antreibt, und das ist Sinn. Ja? Und der ist nun gar nicht oder fast gar nicht, also Psychiatrie sehr wenig erforscht und auch in der Psychologie sehr wenig erforscht. Dabei muss man beim Sinn zwei Fragen unterscheiden, nämlich die kosmische und die psychologische Frage. Die kosmische Frage ist, was ist der Sinn des menschlichen Lebens? Ja? Wir kennen ja alle die Antwort, 42, ja? Nach Douglas Adams, wer das unter Ihnen noch kennt, Hitchhiker Through the Galaxy. Aber was hier gemeint ist, nicht diese große kosmologische Frage, ob das Menschenleben insgesamt Sinn macht, sondern was macht Sinn im menschlichen Leben, im Leben von Ihnen, Ihnen und Ihnen. Ja? Also, wo und wie erleben oder finden Individuen Sinn im Leben oder was motiviert uns im Leben? Und das ist nicht nur Glück. Was ist denn subjektive Sinnerfüllung? Naja, man kann sagen, also sozusagen, wenn Orientierung, Werte, Aktivität und Handlung und Erfahrung ins große Ganze passen, dann macht alles irgendwie Sinn. Das heißt, es kann dann stimmig sein, also wenn unser Handeln insgesamt kohärent ist und nicht so zersplittert, wenn wir das Gefühl haben, dass was wir tun hat irgendeine Bedeutung, wenn wir eine Orientierung im Leben haben und wenn wir das Gefühl haben, zu etwas dazuzugehören. Das sind so sehr allgemeine Sinndimensionen, sage ich jetzt mal. Wobei man dazu sagen muss, dass subjektive Sinnerfüllung nicht bedeutet, vernünftig oder moralisch zu leben. Das ist nochmal was anderes. Denn auch oder gerade Terroristen und Diktatoren können einen sehr hohen Grad an Sinnerfüllung haben. Um sich selbst in die Luft zu jagen oder andere zu töten, muss man das Gefühl haben, das macht Sinn, das ergibt Sinn. Ja? Das tut man für das höhere Gute. Und die meisten Terroristen versuchen sich moralisch zu motivieren, weil jeder Mensch normalerweise eine Hemmung hat, anderen weh zu tun oder sie zu töten. Das heißt, Sinnerfüllung ist moralisch erstmal neutral. Das wird nachher gleich noch eine Rolle spielen. Ich sagte ja, es gibt wenig dazu. Es gibt aber inzwischen empirische Sinnforschung hier von Tatjana Schnell, die darüber ein sehr, sehr gutes Buch geschrieben hat. Sie hat tiefen Interviews mit 74 Personen geführt zu ihrer Lebensgeschichte und hat dann daraus einen Fragenkatalog konstruiert und so Lebensbedeutungen, also verschiedene Bedeutungen, was Leute sagen, was für sie Sinn macht im Leben oder ergibt oder sie mit Sinn erfüllt, hat daraus einen Fragebogen gemacht und konstruiert und den an einer großen deutschsprachigen, das ist eine interessante Bevölkerung, normiert. Das ist deswegen interessant, weil vieles, was wir so über Glück und so wissen, oft aus Amerika kommt. Und die Amerikaner sind doch ein bisschen anders als die Europäer. Und dort hat sie untersucht, was für Lebensbedeutung gibt es. Und hat sie auch noch gefragt, inwieweit berichten Leute, dass sie Sinnerfüllung erfahren oder unter einer Sinnkrise leiden. Und das kann man sich heute natürlich in vielerlei Hinsicht erst recht fragen. Und hat dann empirische Forschung damit gemacht. Was sie gemacht hat, sie hat 27 Lebensbedeutungen daraus destilliert, die in 5 große Gruppen fallen. Vertikale und horizontale Selbsttranszendenz, also dazu gehört einmal so Religiosität und Spiritualität, das nennt sie vertikale, oder eben horizontale, das wäre sozusagen eher so weltliche Selbsttranszendenz, dass man zum Beispiel sich sozial engagiert oder sich mit der Natur verbunden fühlt oder eben an seiner Selbsterkenntnis arbeitet oder eben an seiner Gesundheit und Generativität. Das heißt, man bringt etwas Neues hervor, das können Kinder sein, das ist für viele Leute sehr wichtig, oder ein Buch schreiben oder Musik machen oder ein Theaterstück schreiben, ja, oder irgendwas malen, ja, irgendwas Neues in die Welt bringen, ja, generieren, hervorbringen. Die anderen drei Dimensionen sind Selbstverwirklichung, Ordnung und das Wir und Wohlgefühl. Also Wir und Wohlgefühl, wir haben uns eigentlich im Moment nur mit Wir und Wohlgefühl beschäftigt und da auch nur mit Spaß und vielleicht noch Wellness, ne? Aber es gibt da auch noch Gemeinschaft, Fürsorge. Ja, auch Kinderbetreuung ist zum Beispiel Fürsorge. Für andere zu sorgen, kann einen mit Sinn erfüllen, auch wenn es anstrengend sein mag. Harmonie, bewusstes Leben, nicht zu vergessen die Liebe. Ja? Dann noch die Ordnung, also Leute, die so auf Tradition, Bodenständigkeit, Moral und Vernunft setzen. Und die Selbstverwirklichung eben. Da ist jetzt zum Beispiel die Macht zu finden, die ja in der Klassenmotivationsbildung eine Rolle spielt. Aber auch Herausforderungen an sich, dass man sozusagen genauso herausfordernd wird, dass man gerade das noch schafft, ja, sehr individualistisch ist, sich weiterentwickelt, Leistung bringt, sich frei fühlt, Wissen erwirbt oder kreativ tätig ist. So, und diese Lebensbedeutung spielen jetzt bei der Anhedonie erstmal so keine Rolle. Natürlich kann das auch alles Spaß machen, aber es ist irgendwie noch was anderes. Es muss nicht miteinander einhergehen. Im besten Falle tut es das natürlich. Nur ganz kurz ein paar Ergebnisse der empirischen Sinnforschung. Also Sinnerfüllung, wenn man so bei diesen tausenden von Leuten guckt, scheint unabhängig von der Persönlichkeitsstruktur zu sein. Je nach Persönlichkeit aber hat man sozusagen, das spielt ja schon eine Rolle. Zwanghafte legen eher mehr Wert auf Ordnung, wie man sich leicht vorstellen kann. Ja? Hochperformer zeigen meist hohe Sinnerfüllung. Depressive haben nicht überraschend häufige Sinnkrisen. Manche würden sagen, weil es sowas gibt wie depressiver Realismus, Depressive scheinen die Wirklichkeit korrekter wahrzunehmen. Die, die nicht depressiv sind, haben eher eine rosarote Brille und sehen die Dinge immer positiver, als sie in Wirklichkeit sind. Ein bisschen erschreckend ist, nur 50% der Studierenden empfinden Sinn beim Studieren. Und nur 20% macht es glücklich, das Studieren. Sollten wir mal drüber nachdenken. Fernsehen empfinden die meisten dann sehr, sehr angenehm, aber wenig sinnhaft. Und wie ich mal gesagt habe, wird es wenig Leute geben, die am Sterbebett bereuen werden, zu wenig Fernsehen geguckt zu haben. Was noch ganz interessant ist, und da kommen wir nochmal zu den Terroristen, man kann jetzt noch fragen, wie erfüllt ist dein Leben mit diesen Bedeutungen, also wie sinnerfüllt ist dein Leben und leidest du darunter, nicht genug Sinn zu haben? Und das ist nicht eins zu eins korreliert, denn es gibt eine ganze Reihe von Personen, die sagen, ich habe zwar wenig von diesen 27 Dingern da, ja, aber macht mir nichts, ich leide nicht darunter. Diese Leute nennt Tatjana Schnell existenziell indifferent. Ja, also hier, die sind hier, wenig Sinn, keine Krise. Ein Drittel aller Leute sind existenziell indifferent. Und bei den 16 bis 25 Jahren sind es die Hälfte. Man kann sich fragen, warum? Die sind auch in der tendenziell weniger glücklich. Aber es gibt Vorteile auch. Zum Beispiel, Leute, die existenziell indifferent sind, werden eben nicht zu Terroristen. Ja? Die würden sagen, also sorry Leute, aber ich mich in die Luft sprengen, ja? Für was denn? Ja? Macht doch gar keinen Sinn. Das heißt also, es ist wahrscheinlich wie immer in der Gesellschaft, es ist gut, dass es so verschiedene Arten von Menschen gibt und ein hoher Anteil an existenziell Indifferenten mag auch ein Vorteil sein, dass es nämlich eher zu einer friedlichen Gesellschaft führt. So, ich komme langsam zum Ende. Nochmal ganz kurz zurück zur Psychiatrie und zur Depression. Was glauben Sie, wenn man nur ein Symptom fragen dürfte, welches Symptom sagt am ehesten vorher, ob man eine Depression hat? Hoffnungslosigkeit. Und Hoffnungslosigkeit hat natürlich viel mit Sinnkrise zu tun. Ja? Und gerade auch bei Suizidenten spielt ja dieses Gefühl, es bringt alles nichts, macht keinen Sinn, eine große Rolle. Und meiner Meinung nach wird das in der Psychiatrie auch viel zu wenig beachtet. Man guckt nur auf die anderen Symptome. Deswegen gibt es jetzt etwas, was man ja positive Psychiatrie nennt. Die positive Psychiatrie versucht, Ideen der positiven Psychologie, viel von dem, was ich gesagt habe, die Beschäftigung, wie gesagt, mit Wohlergehen, mit positiven Emotionen, aber weniger mit Sinn, das fehlt noch so ein bisschen, auch wieder zurück in die klinische Sphäre zu transportieren. Die positive Psychologie hat ja eigentlich gerade gesagt, uns interessiert jetzt nicht das Fix What Wrong, wir haben sich mit Gesunden beschäftigt. Und im Moment gibt es jetzt nach 20 Jahren positiver Psychologie jetzt so, schwappt das wieder zurück in die Klinik. Glaube ich, eine sehr gute Sache. Natürlich nicht für alle. Erstmal, wenn es einem sehr, sehr schlecht geht, sind einem diese positiven Dinge egal. Aber es gibt gute Indikationen für sowas. Zum Beispiel als Teil der Akuttherapie gibt es schon lange zum Beispiel das Genusstraining zur Stabilisierung. Diese Wellbeing-Theorie ist zum Beispiel gerade bei der Stabilisierung nach akuter Phase Rolle zur Sekundärprävention, also Rückfallprophylaxe oder nach dem Absetzen von Antidepressiva oder eben auch nach Suizidversuchen sind, glaube ich, diese Ansätze, die noch sehr, sehr vereinzelt da sind, der positiven Psychiatrie wirklich eine gute Ergänzung. Also nicht nur kann man was über Motivation aus der Psychiatrie lernen, sondern kann auch was für die Psychiatrie aus der positiven Psychologie lernen. Und damit werde ich am Ende und sage gerade nochmal meine Take-Home-Messages. Motivation ist das, was uns antreibt. Ich habe Ihnen die vier Komponenten der Anhedonie vorgestellt. Wollen, mögen, Aufwand oder Effort und Lernen. Dopamin ist tatsächlich sehr wichtig, übrigens auch beim Lernen und bei dem Aufwand, darüber habe ich nicht geredet, aber auch andere Neurotransmitter und Neuropeptide spielen eine Rolle, insbesondere die endogenen Opioide, aber auch das Serotonin und Oxytocin, worüber ich jetzt nicht geredet habe. Hedonie ist ein Resilienzfaktor, vor allem das Wanting und das Belohnungslernen und die Hobbys. Ich habe ganz kurz über die positive Neubewertung geredet als Resilienzfaktor, habe Ihnen kurz noch diese drei Motivationssysteme genannt. Und habe ihn noch versucht, ja, plausibel zu machen, dass nicht nur die Beschäftigung mit Hedonie und Lust relevant ist, sondern auch die Beschäftigung mit Sinn. Existenzielle Indifferenz ist nicht nur schlecht. In diesem Sinne mehr Positives wagen, mehr Hedonie und Sinn in einer positiven Psychiatrie. Und damit vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Psychiater Henrik Walter mit seinem Vortrag Anhedonie und die Lust am Leben. Was wir über Motivation von der Psychiatrie lernen können. Henrik Walter erwähnt dieses Buch über Sinnforschung von Tatjana Schnell, Psychologie des Lebenssinns heißt das. Und das habe ich euch auch nochmal in die Shownotes geschrieben, wenn ihr das nachlesen wollt. Ich bin Nina Bust-Bartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.